So, hallo Ellen.
Hallo, Narada.
Wir haben uns jetzt zufällig getroffen gestern. Wir sind ja gerade im ZEK in der Nähe von Berlin und hier ist so ein Gemeinschaftstreffen und haben verschiedene Workshops zusammen besucht und dabei bin ich eben auf dich gestoßen, auf die interessanten Sachen, die du da so von dir gegeben hast und in unserem Gespräch hat sich für mich gezeigt, irgendwie, dass da in dir eine besondere Tiefe ist. Und ja, ich habe dich dann gebeten, ein Interview zu machen. Und so sitzen wir jetzt hier. Und vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
So, was ich so gemacht habe und wer ich bin.
Ja.
Also, ja, ich habe einen sehr durchwachsenen kreativen Lebenslauf hinter mir. Bin eigentlich so ein Kreativmonster. Ursprünglich war ich eine Tanzpädagogin und Tänzerin und dann Sängerin und bin also viel durch die künstlerische Bereich getingelt. Und dann habe ich vor 15 Jahren angefangen, mich mit heilerischen Sachen zu beschäftigen, mir verschiedene Praktiken angeguckt. Vor gut, was sind jetzt schon 26 Jahren, habe ich dann angefangen, mich mit Buddhismus zu beschäftigen. Von da ist dann angefangen, mich mit tiefen psychologischen Therapieformen zu beschäftigen. Hatte eine ausgezeichnete Therapeutin, die mich an das Anerkennen und an die Gefühle herangetragen hat. Und so kam ich dann über eine Heilung eines eigenen Leidensweges immer mehr dazu, wirklich mitzukriegen, wie das passiert, wie ich das mache, wer das macht, wer ich bin. Und daraus haben sich dann eigene Methoden entwickelt.
Ja. Und was hat dich da besonders geprägt bei diesem Weg?
Herauszufinden, dass Traumata heilbar sind und dass eigentlich über das Heilen von Traumata eine ganz andere Ebene der Bewusstseinswerdung stattfindet als über andere Wege. Also ich habe neulich in einem Buch, ich habe vergessen, wie das heißt, gelesen, es gibt verschiedene Wege in die Erleuchtung. Ein Weg geht über Meditation, der kann sehr, sehr lange dauern. Ein Weg geht über Tantra, also ekstatische Praktiken, Trance-Geschichten. Ne, da macht man auch schnell die Erfahrung von Erleuchtung. Aber das ist dann auch wieder weg, also für den Alltag nicht immer verfügbar. Und dann gibt es eben einen Weg in die Erleuchtung über das Heilen von Traumata. Das heißt, immer wenn ich ein Traumata wirklich in die Heilung bekomme oder wenn eine Abspaltung, die da ist, wieder bewusst wahrgenommen wird, wie der Teil zurückfließt, dann ist das ein Erleuchtungserlebnis, was dann aber auch sich in den Alltag mit hineinträgt.
Und was verstehst du dann in dem Zusammenhang unter Traumata?
Verletzung.
Also
Verletzung, die man
alles.
als Kind erlebt hat. Also ich behaupte, dass wir eine komplett durchtraumatisierte Gesellschaft sind. Ja, also wenn man Kinder flächendeckend in den Krankenhäusern, was vom Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre war das üblich, die ersten 24 Stunden weg von Mama, alle 4 Stunden für 20 Minuten stillen, das ist eine ganz tiefe Traumatisierung. Das hatte damals einen anderen Zweck, als den es heute erfüllt. Heute macht es einfach hervorragend süchtig für jegliche Form äußerer Ablenkung, Werbegeschichten und so. Also, dass wir da so drauf abfahren, hat was damit zu tun, dass dieses Trauma oder diese Verletzung unten drunter liegt. Und dann habe ich halt gemerkt, dass wenn ich diese Verletzung in einer ganz bestimmten Art und Weise in den Fokus hole, ich erzähle da auch gerne nachher noch detaillierter was, aber dass es möglich ist, mit mir dann anschließend anders umzugehen als das, wie ich es damals erlebt habe. Also ich habe da immer das Beispiel von, wir werden mit einer perfekten Hardware geboren und einer echt perfekten vorinstallierten Software. Aber diese Software muss aktiviert werden.
Und hat keine Firewall.
Nee, null Firewall. Und die muss aktiviert werden darüber, dass sie gespiegelt wird. Und wenn diese Software nicht aktiviert wird, das heißt, wenn Beispiel, bei Jesus und bei Buddha ist es in der Historie bekannt, dass die als Säuglinge als das anerkannt werden, was sie sind. Sie werden schon als Säuglinge, als erleuchtete Wesen gesehen. Und das ist eine Voraussetzung, dass diese Software, die das Erleuchtungsprogramm drin hat, die muss aber auch aktiviert werden. Das heißt, es muss jemand im Außen, der erleuchtet ist, dieses Wesen als erleuchtet anerkennen und wahrnehmen. Dann aktiviert sich das. Und das hat nur bestimmte Zeitfenster. Das heißt, wenn das Baby aus dem Bauch kommt und von der Mutter getrennt wird, dann wird diese Software von bedingungslos geliebt und ich bin eins nicht aktiviert, sondern da kommt eigentlich jemand und der installiert ein Programm, was nicht funktioniert. Nehmen wir mal ein Beispiel Windows Vista, ja, das Ding lief nie. Und jetzt müssen wir mit diesem nicht wirklich funktionierenden Betriebssystem, was dann anschließend draufgesetzt wird, was uns zwar das Überleben sichert, müssen wir irgendwie gucken, dass wir damit durchkommen. Und dieses eigentlich vorinstallierte, perfekte Programm bleibt brach. Und ich habe herausgefunden, wie man dieses brachliegende, vorinstallierte Programm nachträglich aktivieren kann. Und zwar nicht darüber, dass man das später aufinstalliert, also das Windows Vista deinstalliert, sondern wirklich nur durch das Aktivieren des eigentlichen Programmes erübrigt sich das. Das kann da auf der Festplatte bleiben, das stört auch nicht irgendwann.
Gibt genug Speicher.
Das runter. Ja, das ist, es löst sich von alleine auf und bleibt dann nur als Erinnerung hängen, dass es das mal gab. Aber ich arbeite überhaupt nicht an dem Teil, sondern nur, wie kann ich dieses alte Programm wieder aktivieren? Also das vorinstallierte, perfekte Programm.
Ja.
Soll ich da schon tiefer einstellen?
Ja, das klingt sehr interessant. Also ich glaube auch, dass Erleuchtung in Anführungsstrichen eigentlich unser natürlicher Zustand ist und dass es nur darum geht, so die ganzen Schichten von uns abzunehmen, die uns davon abhalten, den natürlichen Zustand zu leben. Und diese Schichten, das sind vor allen Dingen Gefühle, die wir nicht adäquat sehen.
Ja, die wir nicht führen. Das, also wenn wir ein Trauma erleben, dann gehen wir in Schock. Und Schock ist eigentlich etwas ganz, ganz Tolles. Denn werden wir vom Tiger angefallen und aufgefressen, fühlen wir den Schmerz nicht, den wir erleben, dass wir gerade aufgefressen werden. Das heißt also, dieser Schock ist etwas Wunderbares. Wenn ich aber einen Schock überlebe, dann muss ich irgendwie wieder aus dem Schock herauskommen. Tiere machen das, die stellen sich hin und schütteln sich. Halbe Stunde, die schütteln das, ja, die verstoffwechseln das und dann war es das. Also dann geht es wieder normal weiter, aber der Schock wird verstoffwechselt. Kinder würden das auch machen, aber dann werden sie erzogen. Das heißt, dann nehme ich ein Kind auf den Arm und ach, brauchst nicht so zu weinen, ist ja nicht so schlimm. Und
hier kriegst du ein Eis.
Dann ist es schon älter, aber erstmal ist die Intention, wenn ich das Kind, was sich erschrocken hat, auf dem Arm habe, versuche ich es mit allen Mitteln zu beruhigen. Das ist einerseits in Ordnung, aber eigentlich muss ich das Kind erstmal ausschreien. Ja, das heißt, ich darf es eigentlich, es reicht, wenn ich es mitfühlend halte, aber nicht versuche zu beruhigen, denn ich versuche es ja zu beruhigen, weil ich es nicht aushalte, dass es schreit. Und damit kriegt das Kind die Botschaft, dein Ausdruck ist hier gar nicht erwünscht. Und wenn der Ausdruck nicht mehr erwünscht ist, dann kann das Kind sich nicht mehr reinigen. Das heißt, dann kann das, was sich eindrückt, nicht mehr sich ausdrücken. Und das läuft so subtil und so unterschwellig, dass uns das teilweise überhaupt nicht bewusst ist. Und wir verlernen, wie wir die Dinge authentisch ausdrücken können. Sie drücken sich aus, aber unauthentisch, kompensiert, am Gefühl vorbei. Und dann, ja, dann war es das mit der schönen Erleuchtung. Weil der Zustand der Erleuchtung, wenn man mich fragt, der ist, dass ich im Hier und Jetzt alles wahrnehmen kann und wirklich dessen gewahr bin, was wirklich ist. Wenn ich aber mich vor einem Schmerz schützen muss, weil ich das gelernt habe und erfahren habe und der Schock nicht draußen ist, dann kann ich nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil dann bin ich eigentlich in so einer emotionalen Lepra und muss da drum rum. Und dann bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Dann bin ich in der Vergangenheit und in der Zukunft oder eben in meinem wunderbaren Kopf. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich versuche überhaupt nicht den Kopf irgendwie zu verantwortlich zu machen, dass der da was verkehrt gemacht hat und dass das Problem ist, dass wir im Kopf sind. Gott sei Dank haben wir den. Wenn wir Wasserschweine, wenn die einen Schock erleben, dann überleben die das nicht, die Babys. Die kriegen eine Herzattacke, die fallen um. Das heißt, dadurch, dass wir es kompensieren können, dass wir es verdrängen können, können wir überleben. Und wenn wir etwas nicht mehr fühlen, also Beispiel, jemand hat wirklich Lepra, dann kann er die Tasse nicht fühlen, die er von A nach B trägt. Und dann ist der Kopf in der Lage, über das, was man sieht und was man hört, das irgendwie zu errechnen, wie doll ich mit den Händen zugreifen muss, dass ich sie vielleicht transportieren kann. Das kriegt mein Kopf hin. Das ist wunderbar. wenn ich wieder anfange zu fühlen, also wenn die Leber heilt und ich wieder fühle, dann entspannt sich der Kopf, weil dann braucht er nur noch die Signale, die vom Fühlen kommen, weiterzutragen. Und dieses Verstümmeln findet ja statt, weil ich nicht fühle. Und jetzt sind wir also stolz auf unsere emotionale Leber und finden immer mehr Wege und Techniken, nicht zu fühlen und irgendwie das anders zu umschiffen. Und dann wird es immer schlimmer. Und unsere gesamte Medizin ist darauf ausgerichtet, den Schmerz zu vermeiden. Und wenn wir nicht wieder schmerzempfindlich werden, werden wir uns permanent verstümmeln. Das hat keinen Sinn, wenn die Schmerzgrenze später ist als die Verletzungsgrenze. Die Schmerzgrenze muss höher sein als die Verletzungsgrenze, damit sie uns schützen kann. Und wir wollen die Schmerzgrenze irgendwie dauernd weghaben. Das ist keine wirklich gute Idee. Und für mich sind die Gefühle nichts anderes als die Sinne der Seele. Ja, wir haben ja 5 Grundgefühle auf der körperlichen Ebene und wir haben auch 5 Grundausdrucks, also Gefühle, die auch im Ausdruck sind. Ja? Wut, Trauer, Angst, Ekel und Freude. Das sind diese 5 Grundsinne, Sinnesorgane der Seele. Und dann sagen wir, ja, nur die Freude ist positiv, der Rest ist negativ. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Natur sich sowas ausgedacht hat.
Ja, das gehört alles zu uns.
Ja, wir würden doch auch nicht sagen, meine Augen sind was Negatives, weil ich Sachen sehen muss, die mir wehtun. Und deshalb verzichte ich auf gucken können. Auf die Idee würde keiner kommen.
Ja.
Ja. Und die Wut zeigt mir halt, wenn ich was bereit bin, etwas zu tun, was ich nicht will, dann kriege ich einen Impuls der Wut. Das ist ganz gesund. Dann weiß ich, ups, hier ist irgendetwas, was ich nicht will. Wenn ich einen Impuls der Angst bekomme, dann weiß ich, ups, hier ist was, das ist nicht ganz in Ordnung. Wenn ich einen Ekel bekomme, weiß ich, das kann ich gar nicht, das schmeckt nicht. Und wenn ich Trauer ist für mich so eine Ausdrucksmöglichkeit, dass wenn ich irgendwo festgehalten habe, dann kann ich über die Trauer, das ist ein Lösungsmittel, kann ich dieses Festhalten ja wieder darüber lösen.
Ja.
Kann ich wieder auflösen. Ja, und die Freude, die brauchen wir ja auch als Ausdrucksorgan, weil wenn wir das nicht verstoffwechseln können, wenn uns jemand einen brülligen Witz erzählt und wir nicht loslachen können, würden wir an dem Witz erkranken. Ja, also die Trauer und die Freude sind beides für mich Ausdrucksorgane, um sowohl was da drüber läuft, als auch was da drunter läuft, wieder verstoffwechseln zu können. Und erst wenn es sich kompensiert, das heißt, ich bin traurig und hilflos und fange an zu wüten, dann wird schräg, weil die Wut ist nicht das eigentliche Gefühl, sondern dann geht es darum, an die Trauer zu kommen. Oder die Wut hat ja den Zwillingsbruder der Verzweiflung. Ja, das heißt, dann braucht es den anderen Teil. Oder wenn ich die ganze Zeit rumheule, obwohl ich wütend bin, dann kann ich heulen, so viel ich will. Es hat ja mit dem eigentlichen Gefühl nichts zu tun. Ja, also dann kompensiert es die Wut. Und das kriegen wir meistens nicht mit, dass wir da die ganze Zeit auf kompensierten Wegen unterwegs sind. Und auch, dass der Ausdruck oft kompensiert ist. Ja, dann schreien wir und dann macht man da Encounter-Gruppen und brüllt und brüllt und brüllt. Aber es ist ein unauthentisches Brüllen gewesen. Es war gar nicht die authentische Wut, sondern das war irgendwie eine Drachenshow oder eine Ego-Blähung oder irgendwie sowas. Und man kann es hören, ob jemand im authentischen Ausdruck ist, man kann es fühlen sowieso, oder ob es im kompensierten Modus ist. Und auf dem kompensierten Modus, da brauche ich keine Energie reinzugeben, das verändert halt nichts. Im authentischen Modus brauche ich auch keine Energie reinzugeben, weil da ist die Energie. Die kommt von ganz alleine. Da muss ich mich auch nicht anstrengen. Das ist eigentlich anstrengend, das unten zu halten. Ja, da geht die Energie bei drauf.
Aber das muss man erstmal merken.
Ja, deshalb sagt ja der Buddha auch bei seinen 3 Weisheiten des Leidens, als erstes musst du mitkriegen, dass du leidest. Wenn du das 4. nicht schnallst, hat es 4.
Ja.
Bitte frag mich nicht die anderen,
ich habe sie
gar nicht parat. Aber die erste habe ich sehr parat. Das ist überhaupt erstmal zu fühlen, dass dieser nicht gefühlte Zustand ein leidvoller Zustand ist. Weil es sich die ganze Zeit das wiederholt, was ich eigentlich versuche zu vermeiden. Und da hänge ich drin fest, in so einem netten Kreislauf. Also ich denke, der Zustand der Erleuchtung ist wirklich wieder fühlen.
Und das immer wieder.
Das ist ein Zustand. Ja, also wenn ich hier in dem Raum sitze und es wohl temperiert, ich bin die ganze Zeit am Fühlen. Ich merke es natürlich kaum, weil es ist wohl, da schlägt nichts an. Meine Seismographen sind alle still, ist ja alles fein. Und würde jetzt, weiß ich, hier jemand die Klimaanlage auf -10 Grad drehen, das würde ich fühlen. Und ich würde spätestens, wenn es bei 17 Grad geht, würde ich hier langsam mir was, ne, gucken, ob ich da was verändern kann. Aber das Fühlen ist ja deshalb nicht abgeschaltet, nur weil es im Wohlfühlmodus ist. Es schlagen nur die Seismografen nicht an. Aber es bleibt ein Zustand. Deshalb ich bin auch emotional gerne immer mit meinem Gefühl verbunden. Und wenn irgendwas nicht stimmt, kann ich es fühlen. Aufgrund der Resonanz. Ich kann ja auch nicht dich fühlen. Geht nicht. Ich kann auch nicht den Stuhl fühlen. Ich kann auch nicht den Fußboden fühlen. Ich kann nur meinen Körper in Resonanz zum Stuhl, zu dir, zum Fußboden fühlen. Das
Das
heißt,
ist etwas, was du gestern auch gesagt hast, was
ja.
ich sehr interessant fand in puncto, was wir im Advaita Vedanta gerne als Non-Dualität beschreiben. Denn du fühlst sozusagen das Ganze aus deinem Blickwinkel und die Erfahrung Narada, der vor dir sitzt, oder der Stuhl, auf dem du sitzt, das passiert in dir. Und deswegen ist es eins.
Gibt kein Außen.
Das passiert alles in dir, beziehungsweise in mir.
Und dann gibt es auch irgendwann der Punkt, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo gesprungen bin, muss man dann später mal nachfragen. Dann gibt es irgendwann das Erleben, wo ich wirklich wahrnehmen kann, dass ich selber die göttliche Allmacht besitze. Ja, dass so wie ich mit mir bin, so ist das Außen zu mir.
Also alles, was du in deinem Feld sozusagen kreierst und wie du mit den Erfahrungen umgehst, das erzeugt dann wieder neue Erfahrungen.
Ja, das wäre mir schon noch eine Schicht weiter draußen. Ich würde es gerne noch weiter runterbrechen. Der Abdruck, so wie ich mit mir bewusst und unbewusst bin, das heißt, wo ich mit mir im Ja bin, also wo ich mich akzeptiere, so wie ich bin, und wo ich Teile habe, die ich von mir selber nicht akzeptiere, das braucht mir nicht bewusst zu sein. Ja, dieser Abdruck von im Ja sein, in der Anerkennung meiner selbst sein und in der Ablehnung meiner selbst. Dieser Abdruck, das ist das, was sich nachher immer wieder im Außen manifestiert. Und ich würde auch diesen Abdruck, das würde ich als Karma bezeichnen. Also so wie ich mit mir bin. Daraus entstehen dann die Geschichten, daraus entstehen dann die Reaktionen und die Handlungen, daraus entstehen die Gedanken. Das macht dann so einen Kreislauf. Aber für mich ist das wirkliche Karma, die Essenz dessen, wo es herkommt, ist eigentlich, wie ich mit mir bin. Nicht, was ich handle, das ist nur das Resultat. Auch nicht, was ich denke, das ist Resultat. Sondern wie ich mit mir bin, also wo bin ich mit mir im Ja und wo bin ich mit mir im Nein. Und umso mehr mir das bewusst ist, kriege ich mit, dass alles, wenn dieses Ja, dass die Dinge so sind, wie sie sind, also die Welt darf so sein, wie sie ist, und das, was ich wahrnehme und fühle, darf da sein. Ich spreche jetzt nicht von in die Handlung gehen, ja, sondern ich spreche jetzt wirklich nur was von innen. Wenn dieses Ja ein Zustand wird, dann bin ich in einer bedingungslosen Liebe, wo ich nicht mehr verhindern kann, dass sich das im Außen manifestiert. Und da ist meiner Meinung nach die Schöpferkraft, die eigentliche. Das kann man dann unterstützen mit mentalen Sachen, dass man noch mehr auch mit dem Kopf fokussiert, ja. Aber wenn das missbraucht wird, um das eigentliche Fühlen zu überspringen, ist es nur eine Frage der Zeit, dass es sich ins Gegenteil verwendet.
Ja, also wenn du sozusagen alles bejahst, was da in dir ist, dann kommst du immer mehr in Einklang und eckst immer weniger an und alles fließt mehr und du bist in diesem Fließen, ja, einfach.
Ich ecke nicht mehr an, weil ich das Außen nicht mehr dafür verantwortlich mache, für das, was ich fühle. Das heißt, wenn du mir auf die Zehen trittst und das mir wehtut, dann fühle ich den Schmerz und ich nehme auch wahr, dass es mir wehgetan hat und bleib aber bei mir. Und wenn ich mache jetzt mal, es ist jetzt ein völlig banales Beispiel, du trittst mir auf die Zehen und ich rumpel dich an, ey, du kannst nicht aufpassen, dann wird wenn der andere nicht bei sich ist, wird die Reaktion sein, kannst du selber nicht aufpassen, ne, wo packst du auch deine Füße hin, dann würde das so ein kompensiertes Nicht-Fühlen-Abtausch, Abschlag, ja, so eine Konfliktgeschichte werden, die sich immer mehr verrennt, wenn keiner zu sich ankommt. Wenn ich von vornherein aber bei mir bleibe, und wirklich fühle, ja, und dem anderen die Erlaubnis gebe, okay, dass nicht, also dem Leben die Erlaubnis gebe, dass du mir jetzt auf die Zehen getreten bist, ob mit Absicht oder nicht, das darf geschehen sein. und erstmal bei mir bleibe, was es macht. Vielleicht, wenn es jetzt von dir mit Absicht war, um mich zu ärgern, fühle ich vielleicht Wertlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Ohnmacht, Trauer, Verzweiflung oder was auch immer. Wenn ich diese ganzen Gefühle, die ausgelöst werden, erstmal vor mir selber in die Anerkennung hole, das heißt, ich darf das fühlen und du bist nicht für diese Gefühle verantwortlich, sondern ich, dann könnte sein, dass meine Reaktion ist, oh, das tat mir jetzt richtig weh. Aber ist okay. Ja, das darfst du gemacht haben, aber es tat mir richtig weh. Und dann dürfte deine Reaktion eine andere sein.
Keine Empathie.
Ja. Und diese Empathie, die ich nehme viele Menschen wahr, die machen Empathie so nach draußen. Ja. Und ich habe das Gefühl, so wie ich den anderen nicht fühlen kann, ich kann den ja nur in mir fühlen, ich kann das Außen nur in mir fühlen, ich kann es nur über die Resonanz wahrnehmen. Wenn ich mir wirklich den Mut nehme, ganz aus dem, mit meinem Fokus aus dem Außen wegzugehen und wirklich in mich zu gehen und zu wissen, ich fühle das wirklich alles in mir. Es ist in mir. Und daraus kann ich schließen, was dann im Außen ist. Ob ich mich irre oder nicht, steht nochmal auf meinem Punkt. Ne? Aber ich kann auf jeden Fall das orientieren. Dann kriege ich eine andere Wahrnehmung dem anderen gegenüber. Und das wird entsprechend zurückkommen. Weil dieses göttliche Gesetz der Resonanz, ich glaube, das ist einer der verankertsten Gesetze, die es überhaupt in diesem Kosmos gibt. Unumstößlich. Lässt sich überhaupt nicht betrügen. Vor mir selber ja, aber nicht wirklich. Wenn man das wirklich geschnallt hat, dann kann das Leben mit seinen Herausforderungen Spaß bringen. Das heißt aber auch, wenn der Schmerz, der teilweise da ist, eben auch mit als Teil des Ganzen gesehen wird, wirklich da sein darf. Das heißt, nicht im Schmerz rumzubaden. Ja? Viel Leiden hilft nicht viel. Aber das, was da ist, wirklich anzuerkennen. Und ich glaube, es hat nichts mit erleuchtet zu tun, immer gut drauf zu sein.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Sondern dieses sich dem Stellen und...
Und auch nicht immer gesund zu sein und... Perfekt. Immer alles im Griff zu haben. Ja.
Das sage ich, es gibt so, manchmal fallen mir so nette Sätze ein. Ohne die Unvollkommenheit wäre die Vollkommenheit niemals vollkommen. Oder wie könnte die Vollkommenheit ohne die Unvollkommenheit vollkommen sein? Mhm. Ja, also dieses Vollkommen, Unvollkommen ist ja schon eine Wertungsgeschichte. Und wenn das nicht damit rein kann... Ich kenne keinen Baum, der nicht irgendwie ein paar Blätter angefressen hat und irgendwas abgeknickt hat und sich irgendwie beim Wind gedreht hat, also ja, oder verknorkelt ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, der ist unvollkommen.
Ja. Sondern vorhin hast du noch was Schönes zum Baum gesagt. Der Baum hört niemals auf zu wachsen.
Nö.
Ne, das fand ich auch sehr schön, weil wir glauben irgendwie. Erleuchtung sei etwas, wo wir dann fertig sind. Aber das ist nur einfach ein Switch, dass wir nicht mehr involviert sind in diesen Kompensationsprozess.